Ausgabe 205.
Ich will, dass mein Publikum der Held ist und nicht ich.
Begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skipwith. Top-Renner-Tipps aus den USA.
Storytelling ist etwas, was im Gehirn bleibt. Geschichten, die bleiben. Wie man seine eigene Geschichte nutzt, um seine Botschaft zu transportieren oder zu vermitteln, das hat Markus hier in diesem unglaublich spannenden Podcast, den du hier abonnieren solltest, damit du nichts verpasst hier. Und bevor wir jetzt aber da rein starten, wer ist denn dieser Markus, lieber Thomas?
Markus Sheridan ist ein globaler Kommunikationsexperte und Redner. Ja, was sonst? Alle, die wir hier vorstellen, sind Rednerinnen und Redner. Und er teilt hier in diesem Interview wertvolle Erkenntnisse darüber, wie man seine eigene Geschichte effektiv nutzen kann, um eine Botschaft zu vermitteln und sich von der Konkurrenz abzuheben.
Also bleibt dabei, es wird jetzt ganz spannend. Es geht um die Kraft nicht der Gedanken, sondern der Geschichte, der einfachen Geschichte. Was betont er denn hier?
Es geht darum, dass du deine eigene Geschichte aufbereitest, mit der sich dann das Publikum identifizieren kann. Mhm. Damit unterscheidest du dich dann auch von der Konkurrenz. Mhm. Und das muss nichts Außergewöhnliches sein im Sinne von die Besteigung des Mount Everest oder eine Nahtoderfahrung oder sonst irgendwas. Wobei, das wäre auch lässig natürlich, wenn man sowas hat. Aber das ist nicht nötig, um dem Publikum einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Sondern ja, er in seinem Fall hat jetzt als Besitzer einer Poolbaufirma, also Swimmingpoolbaufirma, die beinahe gescheitert wäre, aber die er dann durch konsequente Kundenorientierung zum Erfolg geführt hat, erzählt. Ja, also das ist seine Geschichte. Und gerade aus dem Business, aus der Geschäftstätigkeit kannst du natürlich viel schöpfen und das dann dem Publikum und deine Erkenntnisse daraus weitergeben. Also auch hier zeigt er, dass aus einer scheinbar banalen Geschäftsidee dann mit den richtigen Prinzipien du zum Erfolg kommen kannst. Sein Credo: Ich will, dass mein Publikum der Held ist und nicht ich. Und wenn man das richtig macht, gelingt einem das auch.
Bodo Schäfer schreibt ja auch in seinen Büchern und erzählt in seinen Vorträgen immer wieder auch von seinen Krisenjahren, und sein Coach hat ihm geholfen und so, und das, finde ich, macht einen dann auch authentisch. 2007 hatte ich einen schweren Autounfall, 5 Jahre Schmerzen, 2011 fast Bankrott und Pleite, und dann kam der Turnaround. Dann war ich auf meinem Weg, daraus habe ich viel gelernt, damit ich den Menschen heute helfen kann, glücklich und gesund zu leben. Und das ist eine Story, die ich erzähle und die auch immer wieder nebst den Kraft der Gedanken, die ich hier noch einbaue, weitergebe. Hast du auch eine Geschichte? Was ist deine Geschichte, Thomas?
Ja, ich denke, ganz viele haben so Schlüsselerlebnisse, die sie dazu bewogen haben, das zu tun, was sie tun. Und bei mir gibt es verschiedene solche Schlüsselerlebnisse. Eines war an der Uni. Ich stand in der großen Aula vor 700 Augenpaaren und habe da eine kleine Präsentation gehalten. Und ja, wer dann wissen will, was da passiert ist, auf alle Fälle war mir das oberpeinlich, was dann dort geschehen ist, und hat mich dazu bewogen zu sagen, okay, das passiert mir nie mehr.
Oh, wow.
Ich werde jetzt da mich reinknien und dafür sorgen, dass ich ein guter Präsentator werde, der seine Geschichten, seine Botschaften, seine Ideen klar und überzeugend rübergeben kann.
Aber auch da höre ich jetzt einen Schmerz heraus, oder?
Ja.
Das geschieht mir nie
das
wieder.
Das war für mich das, schmerzhaft, ja.
Ja,
und dann motiviert, was anderes zu machen.
Genau, und das sind eben dann die Geschichten, wo wir eben kleben und an den Lippen kleben. Wir wollen wissen, wie hat er das geschafft?
Ja.
Und das macht uns ja auch ein bisschen wertvoll. Und das ist auch vielleicht das nächste Thema, wenn wir so ein bisschen über das Thema Preise sprechen möchten. Warum haben viele Redner hier Probleme? Warum zögern die?
Ja, sie haben Angst. Sie haben Angst, dass der Kunde Nein sagt.
Okay.
Das ist ganz einfach. Und Sheridan empfiehlt nun, seine eigenen Preise transparent zu machen, mhm, und seine verschiedenen Preiskategorien zu erklären. Da greife ich auch zurück auf einen anderen Podcast, eine andere Episode, die wir aufgenommen haben. Mhm. Da ging es auch darum, dass man erstmal halt den Kunden abfragt, was er ungefähr will, und dann als Antwort auch geben kann: Schauen Sie, wir haben verschiedene Pakete,
ja,
die wir jetzt in diesem Fall Ihnen anbieten können, und die kosten natürlich unterschiedlich viel Geld. Und wenn man eben den Kunden besser ergründet hat und besser weiß, was der will und braucht, dann kann man auch entsprechend anbieten. Und dann für jedes Paket hast du dann deinen Preis. Mhm. Jetzt Marcus Sheridan sagt, Unwissenheit schreckt Kunden viel mehr ab als konkrete Preisangaben.
Aha,
ja. Weil dann wissen sie, woran sie sind. Wenn ich in den Laden gehe, das mag ich in Europa, dann ist der Preis immer alles inklusive. Also wenn da geschrieben steht, das Ding kostet 99 Euro, dann weiß ich, das kostet 99 Euro. Dann hole ich meine 100er-Note raus und lege die hin, dann kriege ich 1 Euro zurück. Also die Sache ist klar. Wenn ich in den USA in den Laden gehe und dort ein Schild sehe, 99 Dollar, und gehe an die Kasse, nehme einen 100er-Schein, dann reicht es nicht.
Okay, was fehlt denn da?
Da kommt noch die Sales Tax obendrauf. Mhm. Also eine Verkaufssteuer, eine Mehrwertsteuer, wenn man so will. Und ja, das ist jedem Bundesstaat anders. Ja, das finde ich aber mühsam. Dann ist es eben nicht 99 Dollar, sondern dann kostet es 107 irgendwas, je nachdem, in welchem Staat man unterwegs ist. Also, ja, das finde ich ärgerlich. Das schreckt mich ab.
Ja, das ist nicht transparent, ist für uns.
Ja, dann weiß ich nicht, was es kostet. Mhm. Ja. Also gut, jemand wird jetzt sagen, ja, da gewöhnt man sich dran, okay, aber nein, es ist halt schon so. Nein. Mhm. Wie viel kostet das Ding? Das kostet so viel.
Aber das löst eben auch ein Gefühl in uns aus, wenn wir alles wissen, was wir bezahlen müssen, gibt ein besseres Gefühl, oder?
Ja, und hier geht es eben darum, dass die Interessenten wissen, was sind denn die einflussnehmenden Faktoren? Mhm. Was beeinflusst den Preis? Also das kann sein, dass man sagt, okay, je nachdem, wie viele Teilnehmende da im Publikum sitzen, kostet es unterschiedlich. Oder je nachdem, wie lange das es dauert, kostet es unterschiedlich. Oder dann, was kosten die ganzen Spesen rundum? Mhm. Oder gibt man denen noch Bücher ab und dann kostet es so und so viel pro Buch, pro Teilnehmer? Ja, und alles diese Faktoren, die den Preis beeinflussen, oder kann man nicht nur eine Keynote halten, sondern darf man auch nachher noch eine Breakout-Session bestreiten, also einen kleinen Workshop machen an einem halben Tag, mhm, oder mehrere halbe Tage, je nachdem, was das für eine Veranstaltung ist. Oder gibt es Mengenrabatte? Mhm. Ja, also das wäre ja da in dem Fall auch ein Mengenrabatt, dass man nicht nur die Keynote hält, sondern dann noch zusätzlich dafür sorgt, dass diese Teilnehmenden dann noch auch wirklich in die Gänge kommen und dass denen nicht nur das angesetzt wird über diese Keynote, sondern dass man dann auch noch in die Arbeit geht, dass die man das auch mal selber dann ausprobieren. Und dann gibt es halt dann unterschiedliche Preispunkte.
Also man hört da deine Erfahrung raus, Thomas. Das ist genau das, was man machen kann. Ich habe gestern im Internet eine Location gesucht für eine Veranstaltung, die ich plane, und habe auf der Webseite keine Angaben gefunden. Du musst da anfragen. Mhm. Und das war für mich der Moment, wo ich weggeklickt habe, weil, ich habe keine Zeit. Ja gut, ich war nur die Erstorientierung, das macht dann meine Assistentin. Aber das sind so Impulse, wo ich finde, irgendwo ein Grundpreis wäre ich froh gewesen. Also Transparenz, enorm wichtig. Und da geht es noch um einen zweiten Punkt, nämlich auch die langfristige Verhaltensänderung, die jetzt Markus hier anstrebt, oder?
Ja, genau. Also ich habe es schon angesprochen. Also versuch nicht nur eine Keynote zu verkaufen, sondern eben mehrteilige Vorträge anzubieten, sodass man eben diese Themen vertiefen kann. Und so gehe ich über die Vorträge hinaus, auch in die Workshops, in die Trainings und dann auch in die Coachings. Und ein spannendes Konzept finde ich auch, dass man sich anbietet, so dass man zur Verfügung steht, zum Beispiel jetzt in meinem Fall, ja, einmal im Monat stehe ich einen halben Tag zur Verfügung, und alle, die eben noch zum Beispiel jetzt Präsentationen üben wollen, meinen Input haben wollen oder Fragen haben oder Erfahrungsaustausch machen wollen, da stehe ich dann zur Verfügung, einmal im Monat. Und ja, die kommen. Und
das ist mega cool. Nicht, und da kann man an deinem Erfahrungsschatz anzapfen, nehme ich mal an.
Ja, genau.
Ja, super. Ja, genau. Und wer ist da dabei? Alle, die dir mal ein Seminar bei dir gemacht haben? Oder was ist das?
Das ist dann bei den Kunden individuell. Ja, also ja. Die Kunden sagen, okay, ja, machen wir. Und so, dass da die Mitarbeitenden, und dann insbesondere sind natürlich die dabei, die am Training schon waren. Ja. Mhm. Die sind dafür dann mehr sensibilisiert. Aber da können alle Mitarbeitenden dabei sein.
Super Service, Thomas, finde ich ganz fantastisch. Unser CRM bietet das auch. Einmal im Monat können wir da kostenlos oder ein Mitarbeiter von uns teilnehmen, um Fragen zu klären. Ich finde, das bindet auch. Und super Service, echt mega cool.
Also ja, das ist sicher ein Stern von, oder eine Säule von dem 7-Sterne-Service, den wir gehört haben von Ruby Newell Legner in der Ausgabe 203.
Ja, absolut. LinkedIn-Nutzung, was gibt es da für Impulse dazu?
Er nutzt LinkedIn insbesondere, um alte Kontakte über neue Vortragsinhalte zu informieren, also sie auf dem Laufenden zu halten. Mhm. Er nutzt es jetzt weniger, um neue Kunden zu gewinnen. Mhm. Ja, kann man auch so machen. Und er bedient LinkedIn mit regelmäßigen Posts und zeigt so seine aktuelle Ausrichtung. Und so kriegt er immer wieder Anfragen und Buchungen von bestehenden Kunden für neue Themen.
Mhm. Und, ja, also er macht sich sichtbar darüber. Das machst du ja auch, oder wir. Mhm. Und das ist sicherlich wertvoll.
Ja, jetzt haben wir eben gerade bei LinkedIn den Post geschalten, dass wir bereits das 200. Jubiläum hatten, ja, von diesem Podcast. Mhm. Und das sieht dann der eine oder andere wieder und so, ah ja, okay. Und das macht natürlich neugierig. Das lässt die Leute wissen, was man macht. Das ist in dem Sinn natürlich nicht das Ziel, dass man das bestgehütete Geheimnis in der Branche ist. Ja, nee, also wenn man schon was tut, dann sollen die Leute auch davon wissen.
Unbedingt. Und das führt dann schon ein bisschen zum Ende von diesem Podcast. Da geht es immer um eine Abschlussfrage. Und was stellt er für eine Frage an sein Publikum?
Ja, also überleg dir, was war dein schlimmster Moment auf der Bühne? Mhm.
Okay, warum?
Ja, erstens kann man daraus lernen und zweitens kann man dann merken, dass auch andere nicht nur Erfolge hatten.
Okay.
Das wiederum zeigt eben da, also Patzer und Niederlagen passieren nicht nur mir, sondern es ist normal. Und der Austausch darüber ist natürlich extrem auch ermutigend und lehrreich.
Ja, das stimmt.
Und manche Dinge, manche Fettnäpfe kann man dann so auch umgehen.
Ja.
Ja, ja, weil du, ja okay, da muss ich aufpassen. Mhm. Ist so in dem Stil. Und da finde ich es löblich. Es gibt jetzt da diese sogenannten Fuck-Up-Nights, also so eine Vortragsreihe an einem Abend, werden verschiedene Redner auf die Bühne gebeten, die eben auch irgendwas in den Sand gesetzt haben. Ja, also auf Englisch Fuck-Up bedeutet, ja, man hat das ja,
nicht geschafft.
Nicht geschafft. Man hat das eben in den Sand gesetzt. Man hat, versemmelt, gibt es auch so diesen Ausdruck. Und das ist natürlich interessant von denen zu erfahren. Das erfährt man auch häufig nicht.
Ja.
Ja, das ist schade. Also selten, dass jemand von seinen Misserfolgen berichtet. Mhm. Dabei könnte man eben gerade von denen sehr viel lernen. Deshalb bin ich auch so ein Fan von Noten in der Schule. Dann siehst du, hey, wie bist du unterwegs? Das ist ein super Rückmeldetool. Mhm. Und es ist auch für die Eltern sehr wertvoll, weil dann sehen die, wo die Kinder Unterstützung brauchen. Mhm. Mhm. Also alle die dafür prädieren, die Noten abzuschaffen, da bin ich ein heftiger Gegner. Da sieht man dann nicht, was los ist.
Noten kann auch Druck auf die Kinder ausüben, sagt die Gegenpartei. Und ich glaube, in Luzern hat man jetzt die Noten abgeschafft, gell?
Ja, zumindest in der einen Schule oder in der einen Klasse. Ja, nee, ich finde das katastrophal. Das ist auch nicht der Realität entsprechend. Ja, du wirst ständig, das Leben lang benotet. Mhm. Das muss man lernen. Und wenn nicht in der Schule, dann wo? Mhm. Also da bin ich ein heftiger Gegner.
Ja, wir hören es.
Ja, ja, nee, also ich meine, wir sind ja auch didaktisch unterwegs. Ja, wir bringen ja unseren Teilnehmern was bei und wir haben auch unsere Erfahrung gemacht, wie lernen die? Mhm. Ja, und da muss ich sagen, da bin ich habe Thomas. Ich oft eine andere Meinung als irgendwas Neumodisches, ja. Also was Bewährtes kippen die einfach aus dem Bad raus und ja, merken dann Jahre später, es hat nichts gebracht. Ein klassisches Beispiel, wenn ich das noch jetzt kurz zum Schluss noch mitgeben darf. Es gab so dieses Schreiben nach Gehör. Ja, also die Kinder haben nicht gelernt, wie man richtig recht schreibt. Es wurde während einer Zeit lang, während 4 Jahren, von der ersten bis zur vierten Primarschule, nicht korrigiert, weil sie argumentiert haben, die armen Kinder werden dann frustriert, weil es ist ja dann rot. Ja. Dann konnten sie also 4 Jahre lang falsch schreiben, sich die Sachen falsch einprägen und danach wurde dann korrigiert und dann war alles rot und dann war der Frust da und all die Kinder, die nicht mehr richtig schreiben können. Haben wir eine ganze Generation, haben wir jetzt da.
Ja, ja.
Von jungen Leuten, die nicht schreiben können.
Ja.
Das finde ich eine Katastrophe.
Ja, es gibt natürlich immer Veränderungen, auch die handschriftlichen Veränderungen, die nicht mehr stattfinden. Und auch Corona hat viel natürlich verändert. Und da fragen wir uns manchmal, warum machen wir diese Erfahrung?
Ja, das ist dann entsprechende Frage, ja, was ist der schlimmste Moment auf der Bühne, was ist der schlimmste Moment in der Schule oder was du erlebst von deinen Kindern, die in die Schule gehen.
Genau. Das braucht manchmal die Kraft des Verhandelns und ich glaube, das führt uns schon ein bisschen in die nächste Podcast-Ausgabe.
Ja, man müsste eben gut verhandeln können, damit solche meines Erachtens schlechten Ideen gar nie umgesetzt werden. Also von mir aus kann man mal einen Pilot fahren, mal das ausprobieren und dann hätte man sofort gemerkt, dass das mit dem Schreiben nach Gehör Schwachsinn ist. Naja, aber verhandeln, was das Zeug hält, ist das Thema unserer nächsten Ausgabe 206 mit Fotini Economopoulos.
Wow, jetzt wollte ich gerade fragen, sag mal den Nachnamen, aber der sprudelte jetzt bei dir super heraus. In diesem Sinne danke ich dir, wünsche dir viel Umsetzungskraft, liebe Zuhörer, und ich freue mich, wenn du ein Abo da lässt. Bis zum nächsten Podcast.
Ja, ciao Bruno.
Das war der Podcast Top-Renner-Tipps aus den USA. Bruno, Ernie und Thomas Skipwith.